dass mickrige 16% Wählerstimmen genügen, um aus nachfolgenden Koalitionsverhandlungen mindestens als gefühlter Sieger hervorzugehen, dafür ist die SPD ein eindrucksvolles Beispiel. Irgendwo angesiedelt zwischen Unverfrorenheit und Verhandlungsgeschick. Die CDU sind derweil auf Revanche. Das lässt eine ebenso spannende wie abwechslungsreiche Legislaturperiode erwarten. Kabinett Merz, wer gewinnt, wer verliert? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste Sabine Kropp, Professorin für Politikwissenschaften am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Carina Mössbauer ist Chefkorrespondentin Politik bei der Medienplattform The Pioneer. Albrecht von Lucke, Publizist und Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Und Sebastian Puschner, stellvertretender Chefredakteur beim Freitag. Ja, vielleicht sollten wir einsteigen mit der Frage, die besonders beliebt ist, wer wird wann was und wer will was werden. Jetzt gibt es ja sehr zahlreiche Namen, die da für das Kabinett Merz im Gespräch sind, die da gehandelt werden. Welcher Name hat Sie da am meisten überrascht von möglichen Kandidaten für das Kabinett Merz?
Diverse, sage ich unumwunden. Ich kannte diverse Namen gar nicht. Das muss ich unumwunden sagen. Ich bin vor allem deswegen recht beeindruckt, was die Union dann doch paritätisch aufbietet, obwohl ja Friedrich Merz sagte, Frauen müssen nicht unbedingt im Kabinett vorkommen. Jetzt kommt eine sehr gestandene Riege von Ministerinnen, die schon in Landesregierung Verantwortung haben, auf uns zu. Frau Scharenbach aus Nordrhein-Westfalen, die da gestandene Verkehrsinfrastrukturpolitik macht, die das wahrscheinlich große Infrastrukturministerium bekommt. Eine Frau Sinemus, die ich gar nicht kannte, ich sag's unumwunden, ich muss gestehen, ich wusste nicht, dass das eine Quereinsteigerin ja aus dem professoralen Bereich ist, die in Hessen das Digitalministerium leitet und jetzt im Bund als Digitalministerin wahrscheinlich antritt. Frau Breher kannte man. Das ist die Frau mit dem Irokesen. Das ist die neue Frauenriege bei der Union. Und das finde ich schon ganz spannend. Das sind Phänomene, wo man sagte, aha, Herr Merz hat sich da gendertypisch dann doch ziemlich breit aufgestellt.
Diese neuen Namen, die man erfährt, kann man ja fast als Fortbildungsmaßnahme von der Steuer absetzen, Frau Kropp. Möglicherweise haben einige schon auf dem falschen Bein Hurra gerufen oder Karrieren gehen zu Ende, bevor sie überhaupt angefangen haben.
Ja, das ist, glaube ich, bei jeder Koalitionsbildung mehr oder weniger so. Diesmal brauchte man auch einige frische Gesichter. Also man hätte sich schlechterdings nicht vorstellen können, dass ein Großteil derjenigen, die bereits in der alten großen Koalition Ministerämter bekleideten, nochmal zum Zug kommen. Und wir dürfen nicht die CSU vergessen. Auch da wird es ja vielleicht zwei Frauen geben. Also die CDU, die Union insgesamt, hat dann ihre Quote doch ganz gut erfüllt. Und die SPD, da wird man sehen, wer dann noch nachzieht.
Wie viele Frischlinge wird es denn geben? Oder ist es gut, dass es so viele Frischlinge gibt im Kabinett?
Ich finde Frischlinge auf jeden Fall gut, aber was ich eigentlich jetzt mal sozusagen kontraintuitiv als überraschend bezeichnen würde, ist, dass Lars Klingbeil das Finanzministerium wohl übernimmt, obwohl man das ja schon wusste oder das sagen kann oder das Kraft des Vizekanzlerpostens erwartbar war. Aber er ist mir jetzt eigentlich nicht als dezidierter Finanzfachmann der SPD aufgefallen. Und da gibt es ja den einen oder anderen, unter anderem einen saarländischen Landesfinanzminister, der eine nicht unerhebliche Rolle gespielt hat bei der Grundgesetzveränderungsanbahnung. Mhm. Und da gibt es noch den einen oder die andere, die in Sachen Finanzen und Steuern ganz profiliert sind. Aber das ist bei der Besetzung dieses Ministeriums anscheinend, wie in der letzten Legislaturperiode, jetzt von Sachen Fachkompetenz her nicht unbedingt ausschlaggebend.
Wen hatten Sie denn nicht auf der Rechnung?
Also ich finde, es kursierten ja jetzt wirklich schon seit einigen Wochen ganz, ganz viele Listen immer wieder. Deswegen waren wirklich sehr wenige Namen, die man noch nicht gehört hatte. Aber in der Tat, Frau Sinemus war auf jeden Fall ein Name, wo ich auch mal aufgehorcht habe und dachte, okay, das wäre jetzt nochmal eine neue Nummer auf jeden Fall in dieser Runde. Aber ganz interessant finde ich, was auch schon angesprochen wurde, dass man ja wirklich auch versucht hat oder man weiß, dass man eine gewisse Erneuerung auch personell präsentieren muss, um auch diesen Aufbruch, den man jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr programmiert, durch den Koalitionsvertrag vermitteln kann, dass man den zumindest personell mal auf die Bühne schiebt. Und deswegen gab es schon seit ein paar Wochen, zumindest höre ich das in der Union, so die Überlegung, was machen wir denn mit Julia Klöckner und Jens Spahn, denn die stehen ja so ein bisschen für die Ära Merkel. Und Julia Klöckner wurde dann sehr früh eben schon für das als Bundestagspräsidentin gehandelt. Und bei Jens Spahn ist ja immer noch nicht so ganz geklärt, wird er jetzt Fraktionschef? Das wäre eine sehr mächtige Position. Das könnte möglicherweise auch gefährlich sein, wenn er da dann auf eigene Rechnung unterwegs ist. Was ich ganz interessant finde, ist auch die Frage, wann werden die Namen denn dann eigentlich final präsentiert und wann wird entschieden? Denn da hört man schon aus allen Parteien, sowohl bei der SPD als auch bei der Union, dass man so ein bisschen Tempo rausnimmt und sagt, bei der SPD erst, wenn der Mitgliederentscheid durch ist. Bei der Union hörte ich jetzt sogar schon erst, wenn der Kanzler gewählt ist. Und da gibt es jetzt verschiedene Spekulationen. Zum Beispiel möchte man, wenn man zu früh Namen präsentiert, wie jetzt beispielsweise Saskia Esken, auch niemanden abschrecken, am Ende März noch zu wählen.
Eine ganze Reihe von Stichworten geliefert, da reden wir gleich noch drüber. Wollen wir mal nicht hoffen, dass Jens Spahn die Haare zu Berg stehen, wenn Sie sagen, er sei ein Symbol für die Ära Merkel. Frau Kropp, kurz zum Koalitionsvertrag. Welches Signal sendet der denn aus? Sind wir jetzt wieder handlungsfähig?
Also es geht keine Strahlkraft davon aus. Es ist eine Arbeitsgrundlage. Und ich warne immer ein bisschen davor, den Koalitionsvertrag auch zu überschätzen. Er liefert in dieser im eigenen Prosa Unwichtiges neben sehr bedeutsamen Vorhaben. Aber es kommt eben auch darauf an, dass man Vertrauen stabilisiert und dass das Vertrauen im Laufe der Legislaturperiode unter dem Druck, der auf diese Koalition sicherlich ausgeübt werden wird, so stabil ist, dass man eben auch neue bzw. unerwartete Ereignisse bearbeiten kann und dann eben nicht den Fehler macht, einen Koalitionsvertrag nur sklavisch abarbeiten zu wollen.
Also der Druck war ja auch auf die Koalition oder auf die Koalitionäre deswegen so groß, weil es ja keine Alternative gibt. Man weiß sich ja ziemlich sicher, das geht über die Bühne, obwohl wir ja jetzt erfahren haben, dass sich einen Tag vor der Verabschiedung, Frau Mössbauer, ja einige Koalitionäre noch mal aufs Glatteis gewagt haben. Und um mein Haar, also so jedenfalls wird das kolportiert, hätte das dann doch nicht jedenfalls so geklappt, wie es jetzt geklappt hat.
Es ist in der Tat auch so, dass es ja verhakt war. Das hörte man ja schon über mehrere Tage hinweg. Gab es ja immer so diese Wasserstandsmeldungen. Nicht wirklich Fortschritt, vor allem beim Thema Haushalt, Finanzen, Steuern, war das wirklich sehr verhakt. Und das war dann so, dass sich das übers Wochenende hin bis zum Sonntag ja ein Stück weit eskaliert ist, weil es ein Papier gab von der SPD, wo die noch mal Vorschläge gemacht haben mit allen möglichen Steuererhöhungen, Reichensteuer, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer für die Union. Ein rotes Tuch, weil man aus Unionssicht gesagt hat, wir sind so weit in Vorleistung gegangen, Stichwort Schuldenbremse, wir haben da quasi schon eine 180-Grad-Drehung hingelegt. Wir können jetzt nicht auch noch dieses Versprechen aufgeben. Und da ist es in der Tat so, dass es spitz auf Knopf stand, Zitat eines Verhandlers. Und dass das dann erst aufgelöst werden konnte, indem man in kleiner Runde sich nochmal zusammengesetzt hat, in die Augen geschaut, ein Vier-Augen-Gespräch. Das waren dann Lars Klingbeil und Alexander Dobrindt, die dann versucht haben, eben diesen gordischen Knoten zu durchschlagen, weil einem bewusst war, ein Scheitern ist eigentlich keine Option.
Herr Puschner, ich habe, glaube ich, bei Ihnen gelesen, die Union hätte sich nach Ihrer Meinung im Koalitionsvertrag inhaltlich durchgesetzt. Wenn wir das jetzt hören, dass es ja gerade, was das Thema Schuldenbremse und einige andere Fragen angeht, zu massiver Schnappatmung in der CDU, auch in der CDU-Basis gekommen ist, ist das wirklich für die Union gut ausgegangen?
Naja, man kann es, wenn man es getrennt betrachtet, also das Sondervermögen, Infrastruktur und die Abkehr vom Keine-Schulden-Dogma sozusagen, das ist natürlich auch ein SPD-Impuls. Ich habe ja Jakob von Weizsäcker und Anke Rehlinger als Impulsgeber sozusagen erwähnt. Aber wenn man sich jetzt den Koalitionsvertrag als solchen ansieht, bin ich doch auf jeden Fall der Meinung, dass der eine klare Unionshandschrift trägt in der Migrationspolitik, beim Bürgergeld, in der Wirtschaftspolitik, in der Steuerpolitik. Und gerade dieses Papier, das da eben die Runde gemacht haben soll am Wochenende dann nochmal, das zielte ja wohl auf die Finanz- und auf die Steuerpolitik eben ab. Und da ist aus all den Programmpunkten und aus all den Forderungen, die auch noch in den AG-Ergebnissen Ende März sozusagen kursierten, ja so gut wie nichts erhalten. Ich glaube, nochmal so ein Bekenntnis zum Einsatz für die Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene. Aber es gibt keine Vermögenssteuer, es gibt keine Erbschaftssteuerreform. Es gibt keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes und so weiter. Also ich finde es auch nicht so überraschend, dass die sich da noch mal ein bisschen verhakt haben. Die haben ja verhandelt, also es bleibt ja zu hoffen, dass da auch unterschiedliche Sichtweisen gegeneinander sozusagen gestellt werden mussten. Und die Geschichte, die jetzt sozusagen Wagner mit einer Welt ist, die ist ja auch nicht unbedingt unzuträglich für die SPD. Die sagt, guckt mal, wir haben uns noch eingesetzt. Und vor allem ist sie nicht unzuträglich für Friedrich Merz, der sagen kann, guckt, ich habe sozusagen hier meinen Mann gestanden und habe das nochmal abgewehrt.
Ist der Name von Weizsäcker nochmal genannt worden, vielleicht nochmal klar machen, dass der Finanzminister des Saarlandes, der ja das Kunststück fertiggebracht hat, mit dem alten Bundestag den neuen und die neue Bundesregierung handlungsfähig zu machen, Stichwort Zweidrittelmehrheit für die Lockerung der Schuldenbremse, Albrecht von Lucke. Ist diese Koalition die letzte Chance für die Parteien der Mitte?
Naja, das ist das große Söder-Wort, die letzte Patrone. Und ich warne immer davor, dass ich sage, man muss völlig aufpassen, höllisch fast aufpassen, dass man nicht eine self-fulfilling prophecy einschlägt und den Eindruck erweckt, das wäre wirklich jetzt der letzte Schuss. Das war auch die Diktion von Friedrich Merz sehr früh, die sagte, 1,33 haben wir schon erlebt. Ich fühlte mich immer veranlasst zu fragen, ja, davor kommt doch noch 2029. Also die Wahl kann sogar noch viel schneller kommen. Wenn man Söder ernst nimmt, dann ist die Tatsache natürlich eine berechtigte Sorge, die dahinter steht. Es ist natürlich wahr, es ist die letzte kleine große Koalition. Das wissen alle Beteiligten. Es ist ja wirklich, und das darf man nie vergessen, nur dem Umstand geschuldet, dass das BSW nicht 0,02% mehr gemacht hat. Sonst hätten wir es nicht mal mehr in dieser Zeit mit einer großen Koalition zu tun bekommen, die den Namen eigentlich schon nicht mehr verdient. Das heißt, und das halte ich übrigens aber auch für ein gewisses Plus dieser Koalitionäre, das ungeheure Scheitern der Ampel, ihre Kakophonie, ihr ständiger Streit, hat das Bewusstsein, glaube ich, bei allen drei Parteien. Und ich sage bewusst drei Parteien, denn ich glaube auch die Tatsache, dass Markus Söder einen großen Anteil an dieser Koalition haben will. Er will ja an Koalitionsausschüssen beteiligt sein. Also er ist gewissermaßen ein Mann, der von außen ungemein Einfluss nehmen will auf das koalitionäre Geschehen. Ich halte das aber nicht nur für falsch und dem Ampelgeschehen unzuträglich. Denn das Fatalste wäre, wenn Markus Söder als freier Radikaler in Bayern quasi von Anfang an Opposition gegen diese Regierung machen würde. Er scheint sich, ich glaube auch übrigens, weil ihm Bayern längst zu klein geworden ist, doch so stark einzubringen, dass auch er deutlich macht, wir haben begriffen, wir können eines auf keinen Fall machen, wir dürfen nicht als Koalitionäre gegeneinander spielen. Die große Chance, die ich sehe, besteht darin, dass die Erwartungen von der Ampel schon so runtergefahren sind. Die Menschen wollen vor allem ordentlich regiert sein, sie wollen eine handlungsfähige Regierung sehen. Wenn das diese drei Parteien begriffen haben, dann kann das schon eine Grundlage sein, dass sie sich, und das hat Merz gestern noch mal sehr klar gesagt, dass sie sich in Koalitionsverhandlungen und auch in Koalitionsausschüssen auf eine Meinung, auf eine Position verstehen und die auch durchhalten. Das hat die Ampel drei Jahre lang nicht gemacht und das hat zu einem massiven Einbruch des Vertrauens in Regierungsarbeit generell geführt. Wenn das diese neue Koalition anders gestaltet, dann traue ich auch Friedrich Merz sehr zu, dass dieser Verlust an Glaubwürdigkeit, er hat ja eine ungeheure Glaubwürdigkeit schon in den letzten drei Wochen eingebüßt. Also Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, Merz hat enorme Parteiaustritte in der Union zu gewärtigen, in der CDU. Er hat also auch durch diesen, ich sag es selber, einen Kredit auf die eigene Glaubwürdigkeit ausgestellt. Durch dieses Umfallen in Sachen Schuldenbremsreform. Aber wenn es jetzt gelingt, geschlossen zu regieren, glaube ich, ist da wieder was wettzumachen. Es wird also sehr stark darauf ankommen, ob diese Geschlossenheit ein Stück weit hält.
Wenn ich da etwas anfügen darf. Ich nehme das auch wahr bei den verschiedenen Verhandlern, wenn man mit denen spricht, eine große Ernsthaftigkeit und dass sie wirklich wissen, dass der Streit so das Toxischste war an der Ampel und dass das wirklich, dass sie gut beraten sind, das nicht zu wiederholen. Auf der anderen Seite, finde ich, gibt es jetzt schon wieder so Tendenzen, dass man doch versucht, so die eigenen Erfolge gut zu verkaufen. Also beispielsweise nach der Verkündung des Koalitionsvertrags machten ja so diese Nachrichten die Runde, wo man dann in die Partei hinein kommuniziert hat, was man alles durchgesetzt hat bei der Union. Eben, wir haben 14 von 15 Punkten von diesem Sofortprogramm durchgesetzt und da stand dann immer, wie von uns gefordert, wie von uns gefordert. Aber auch bei der SPD gibt es jetzt so interne Papiere als Kommunikation in die Partei hinein, wo man schon sieht, dass teilweise Punkte, die im Koalitionsvertrag stehen, etwas unterschiedlich interpretiert werden. Also beispielsweise bei der SPD heißt es nun, der Mindestlohn 2026 15 Euro kommt. Das ist ja im Koalitionsvertrag etwas anders formuliert, nämlich ist möglich. Oder das Rentenniveau ist stabilisiert über 2029 hinaus. Bei der Union wird dann eher der Fokus darauf gelegt, nur bis 31. Also da versucht schon jeder so ein bisschen.
Man muss ja auch sagen, also zum Beispiel hat ja Jens Spahn jetzt gesagt, dass er beim Mindestlohn gar nicht sieht, dass wir bis zum nächsten Jahr schon die wirtschaftlichen Erfolge und das Wachstum haben, um uns das leisten zu können. Retourkutsche kam dann von Matthias Mersch, dem Generalsekretär der SPD, gesagt, also Mütterrente, ob wir das finanzieren können, also das sehe ich auch noch nicht. Das Geld muss ja dann irgendwo herkommen. Sind das so Rückzugsgefechte im Moment oder bahnt sich da, also Sie sagen ja, die haben alle aus der Ampelzeit gelernt, oder bahnt sich da eine neue Ampel an?
Also ohne Konflikte wird das nicht gehen. Und andererseits sind die Schnittstellen zwischen den beiden Parteien größer als in der Ampel die Schnittstellen teilweise zwischen FDP auf der einen Seite und Grünen und der SPD auf der anderen Seite waren. Also von daher glaube ich, es ist möglich, wir können keine konfliktfreie Regierung erwarten. Und man kann sich eben auch vorstellen, alles steht unter Finanzvorbehalt, was aber auch bedeutet, dass man Einschnitte oder die Nichtrealisierung von Vorhaben, die als nicht wir werden dies tun, sondern wir wollen, sollen oder wie auch immer markiert sind im Koalitionsvertrag, dass man das ausbalancieren kann. Also nach dem Motto, bei der Mütterrente warten wir, aber dafür warten wir vielleicht auch noch mal beim Mindestlohn, wenn es denn tatsächlich schwierig werden sollte. Also unlösbar ist das nicht. Die Frage ist, ob der Wille dafür da ist, und dann wird man auch einen Weg finden, der nicht jedem gefällt, aber das war eigentlich immer schon so.
Operation am offenen Herzen, sozusagen laufende Koalitionsverhandlungen 4 Jahre lang.
Das ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür, eine der Meldungen, die, glaube ich, als allererste am Dienstagabend oder Mittwochmorgen dann kursierten, Mittwoch war es, glaube ich, alle werden steuerlich entlastet, es gibt keine Erhöhungen. Im Vertrag steht letztendlich ab Mitte der Legislatur für mittlere und geringe Einkommen, das kann alles und nichts heißen, und diese Koalition wird wahnsinnig abhängig auch wiederum sein von äußeren Faktoren, internationale Handelspolitik, der Krieg in der Ukraine und so weiter. Also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Weissagungen, letzte Patrone, wie Söder es sagt und so weiter. Es ist eine unheimliche Volatilität in diesem Parteiensystem, wie im Weltgeschehen drin. Drum wage ich mich nicht. Also vor ein paar Jahren haben wir noch über die Grünen als Volkspartei zum Beispiel geredet. Ne? Die SPD war eigentlich so gut wie tot und weg. Gut, 16% ist jetzt nicht unbedingt so ein wahnsinnig vitales Zeichen, aber sie ist immerhin wieder Regierungspartei. Darum halte ich es für wenig kalkulierbar, was genau.
Ja gut, es kommt ja doch dazu, dass 0,1% Wirtschaftswachstum dieses Jahr, aber nächstes Jahr sollen es ja schon 1,3% sein. Also der Silberstreif
am Horizont. Aber es ist ja eins durchaus zu beobachten. Wir haben ein Schrumpfen der beiden Volksparteien, das durchaus konstant ist. Das Absacken in der jetzt 5. großen Koalition, und ich warne wirklich davor, das ist ja mittlerweile auch selbst Söder, also nee, Merz ruft dazu auf, neuen Namen für die große Koalition zu finden. Das ist schon Einsicht in die Tatsache. Ja, und alles mögliche, schönster Vorschlag war doch von der Ricarda Lang, muss man ja sagen, Blackrot. Das war ein schöner, konstruktiver Vorschlag.
Marienkäfer ist ja auch ein schöner. Auch
amüsant. Es gibt ja vieles, was originell ist. Also, aber ich will damit nur sagen, dieser Abstieg der beiden Volksparteien und bei der SPD mit Händen zu greifen. Bei der SPD ist die SPD wieder zurück, genau bei dem Stand, den sie vor dem Aufstieg, den wir erlebt haben, Laschet und Frau Baerbock geschuldet. Deswegen ist Olaf Scholz 2021 wesentlich Kanzler geworden. Sie ist genau wieder da und muss natürlich versuchen, irgendwie wieder in eine Kanzlertauglichkeit zu geraten. Das ist ja das eigentliche Drama. Bei uns gilt der alte Satz, nach der Wahl ist vor der Wahl. Die Notwendigkeit, ich bin ganz überzeugt, dass das Trio an der Spitze, übrigens vor allem Klingbeil und Merz, genau begriffen haben, dass sie nur gemeinsam stark sein können. Ich glaube, dass das Gefühl, wir sind absolut aufeinander verschworen, da herrscht. Und selbst Herr Söder, glaube ich, so sehr er das gestern ja fast schon wieder in frivoler, fast Penela-artig, diese albernen Spiele gestern, ist das eine Liebesheirat, das war ja sowas von albern, wo man dachte, also da soll eine Koalition Verantwortung für Deutschland heißen, und er kommt mit solchen Albernheiten, dass ich dachte, also das reißt das ganze Niveau doch sehr runter. Aber ich glaube, er weiß es auch sehr genau, dass sie eigentlich zu dritt zum Erfolg verdammt sind, dass sie nur gemeinsam stärker werden können, dass das Kleinkleinigkeiten auf der anderen Seite, und das macht unser Parteiensystem aus, sie müssen sich mit Blick auf die so entscheidenden 5 Landtagswahlen im nächsten Jahr, wir haben ein Schicksalswahljahr 2026 vor uns. Sie werden sich natürlich wieder intern profilieren müssen. Und dieses Dilemma, diese Dialektik zu schaffen, einerseits gemeinsam aus dieser großen Koalition gestärkt hervorgehen zu müssen, auf der anderen Seite Profil auch auf den Landtagsebene nicht zu verlieren, das ist eine ungeheuer schwierige Aufgabe.
Also Politik sind ja keine Koalitionspapiere und keine Avatare, die da agieren, sondern Menschen. Wir hatten ja vor am Anfang darüber gesprochen, Sie haben ja auch schon Stichworte geliefert. Lassen Sie uns vielleicht noch mal zum Personal zurückkehren. Jetzt wurde ja gesagt, diese Personalien sollen erst bekannt gegeben werden, werden, wenn alle Parteien zugestimmt haben. Die CSU hat es heute getan. 28. April macht es die CDU. Am 30. April wird über das Ergebnis der Mitgliederbefragung der SPD bekannt werden. Das heißt, wir haben jetzt 3 Wochen lang ein Kandidatenkarussell. Ist das so sinnvoll? Oder ich meine, vielleicht macht es ja dem Publikum Spaß, darüber nachzudenken, wer jetzt was werden könnte. Ist das von der zeitlichen Abfolge klug?
Also das Kalkül dahinter ist, dass man versucht, bevor der Koalitionsvertrag nicht verabschiedet ist, die Diskussion über die Vergabe von Ämtern nicht hochkochen zu lassen. Und dass man auf die Art und Weise zum Beispiel sowas wie Landesproporz oder andere Proporzkriterien eben ausbalancieren kann. Oder vielleicht auch mal darüber hinweggehen kann. Dass das durchsickert und dass in den nächsten 3 Wochen alles Mögliche an Spekulationen oder an Kenntnissen über die tatsächliche Ämtervergabe in die Öffentlichkeit gerät, das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Denn auch die Kandidaten werden ja nicht überrascht, sondern man muss ja anfragen, man muss Absprachen treffen. Also das lässt sich, glaube ich, in Zeiten von Social Media und einer sehr aufmerksamen Öffentlichkeit überhaupt nicht unter den Teppich kehren. Lassen
mich mal eine vielleicht etwas, ja, weiß ich nicht, flapsige oder leicht unverschämte Überlegung anstellen. Wäre Lars Klingbeil gut beraten, wenn er Saskia Esken auch in das Bundeskabinett hieven möchte, das tatsächlich erst nach der Bekanntgabe des Mitgliederergebnisses der SPD bekannt zu geben?
Also natürlich würde er eine kleine Palastrevolution, glaube ich, schon riskieren, wenn das früher bekannt wird. Weil nach allem, was man hört, gibt es da auf jeden Fall Widerstand gegen sie. Auf der anderen Seite, das ist ja so ein Stück schizophren, hat er sie ja gerade durch seine Aktion, dass er am Wahlabend nicht irgendwie Verantwortung übernommen hat, sondern seine eigene Machtbasis erstmal ausgeweitet hat, hat er sie ja stabilisiert. Weil natürlich sich jetzt die Frage stellt, warum darf er denn bleiben als Co-Chef und sie muss die Konsequenz ziehen. Jetzt kann man natürlich im Detail sagen, sie hat sich vielleicht etwas unglücklicher verhalten, auch in den vergangenen Monaten. Da gab es ja dann auch so Diskussionen um TV-Verbote. Aber natürlich hat er ihr damit auch einen Grund geliefert, erstmal zu sagen, ich möchte bleiben. Man hört jetzt, also das war jetzt so ein heißes Gerücht, ist nur ein Gerücht, wie all diese Personalspekulationen, aber dass der Posten der Wehrbeauftragten ja frei wird. Möglicherweise ist das eine elegante Lösung, ihr irgendwas anzubieten, aber sie nicht im Kabinett zu haben.
Daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. An diesen Gedanken.
Ja. Ich meine, Albrecht von Lucke hat auch gerade vom Trio gesprochen und ich glaube, Saskia Esken dabei wahrscheinlich unter den Tisch fallen lassen. Und ich finde schon den Umgang mit ihr in vielerlei Hinsicht symptomatisch. Sie ist, wenn immer die 4 da vor die Presse getreten sind, die einzige Frau. Sie hat ihre Frau auch ziemlich gestanden. Sie steht weiter. Ich glaube, das Werbeauftragten-Gerücht ist natürlich auch interessiert lanciert. Und es hat sich in Bezug auf sie eigentlich von Anfang an, seit sie SPD-Chefin wurde, und das war ja nicht unbedingt damals damit zu rechnen, immer dieser sozusagen diesen Attacken und diesem so ein bisschen auch schlechten Reden ausgesetzt gefühlt. Und ich glaube, das ist sozusagen in so einer männerdominierten Spitze dieser neuen Koalition eigentlich gar nicht so verkehrt, eine jetzt doch auch mit allen Wassern gewaschene Frau dabei zu haben, wenngleich natürlich sie nicht immer die allerbeste Figur
Sie wird ja noch gebraucht eigentlich in der SPD, jetzt nämlich gerade, um dem linken Flügel den Koalitionsvertrag schmackhaft zu machen. Das heißt, sie könnte dann ja möglicherweise auch versucht sein, zu sagen, okay, das mache ich, aber
ich glaube, Frau Gropp, Ich weiß, Entschuldigung, Frau Gropp, Sie sind dran.
Ja, ist egal.
Also ja, ich finde, wir diskutieren ein bisschen jetzt sehr gewollt. Ich sag's mal vielleicht zugespitzt. Natürlich war das ein Gruppenbild mit Dame, muss man klar zu sagen. Und es war schon unverfroren, das muss man sagen, in der ganzen Dramaturgie der Vorstellung. Es sprach natürlich selbstverständlich Lars Klingbeil nach Friedrich Merz. Der Reihenfolge nach, auch dem Alphabet, hätte durchaus gestern Saskia Esken als Zweites vorstellen können. Also sie war an der Abseite und es war klar, da sind 3 starke Männerfiguren, die diesen Koalitionsvertrag zu Wege gebracht haben, maßgeblich. Und übrigens sie ja auch ein Problem durchaus für die eigene Partei ist. Es gibt auch Widerstand in den eigenen Reihen. Ich finde es aber fast schon ein bisschen ärgerlich, weil ich glaube, wir führen wirklich ein bisschen Diskussionen, die einen erheblichen Teil der Bevölkerung nicht so maßgeblich interessieren. Also ich will, Frau Esken ist ein Phänomen, die wird so sein. Frau Esken ist sicherlich ein rotes Tuch, sagen wir es mal sehr hart. Und ich glaube, es ist ein Problem der SPD. Das muss man schon sagen, dass sie Wenn sie jetzt irgendwie Platz nehmen müsste in dieser Regierung, auf Dauer dem freien Schussfeld der Bild-Zeitung ausgesetzt wäre. Also insofern wird die SPD aus Eigeninteresse durchaus bemüht sein, eine Lösung zu finden. Und es gibt auch nicht nur bei allem Interesse von Ihnen an der emanzipatorischen Seite, dass da eine Frau unter drei Männern steht. Es gibt neben all dem schon auch eine Frage, die natürlich ein bisschen immer auch an die Politiker gerichtet ist. Ist es der Partei, ist es der Sache dienlich? Es gibt also, ich fühle mich immer auch an die alte Frage von Frau Simonis erinnert, was wird dann aus mir? Ja, diese Frage, ne, das war die Frage, als Frau Simonis damals abgeschossen wurde. Es gibt auch Gründe, die Frage an Saskia Esken heranzutreten. Ist es nicht aus parteipolitischen Gründen dann irgendwann zu sagen, okay, wenn es nicht nur gelungen war, dann ist es vielleicht sinnvoll, eine andere. Aber ich will eine, nein, ich wollte eine viel grundsätzliche. Ja, die Esken-Frage ist so einfach. Wissen Sie, was ich meine? Ich glaube, nein, mein Kernsatz.
Ich frage ja nach Personal jetzt, nach Personen. Aber deswegen ist ja
bitte. Einen Satz dazu. Ja. Aber Sie wollten.
Ich wollte einen Grundsatz, weil der war mir eigentlich viel wichtiger. Ich wollte eigentlich den Satz sagen. Ich glaube, dass diese Leute, die wir jetzt als Profis oder die wir hier wirklich Deformationen professionell praktizieren, zwei Wochen lang wird das Land sich jetzt nicht einen Kopf darüber machen, solange wird nämlich die Abstimmung der SPD jetzt gehen. Die Leute, glaube ich, sind weit geduldiger. Die werden abwarten, dass die SPD und sie wird geflissentlich Ja sagen, weil sie zufrieden ist mit dem. Und danach wird die Riege der Ministerinnen und Minister auftreten und dann wird man darüber diskutieren. Ich glaube, wir dürfen auch nicht die Erwartung haben, dass das Land sich jetzt zwei Wochen lang nur damit beschäftigt, kommt jetzt Frau Eichwede, kommt Frau Scharrenbach, kommt Frau Simenius. Das, glaube ich, ist nicht
das
der Fall.
Das nicht, aber zu Frau Esken, die ist ja schon für sehr viele so eine Reizfigur.
Ja,
und das ist ja nicht nur so, dass es nach außen hin offensichtlich war, dass eher die Männer das unter sich ausgemacht haben, sondern auch in den Runden haben ja eher die Männer miteinander verhandelt. Und aus der Union heißt es halt, mit Klingbeil ging das ganz gut, weil er halt pragmatisch ist. Man kann jetzt bösartig sagen, er ist halt auch ein bisschen geschmeidiger und biegsamer. Sie ist ideologisch oder eben hat ihre Überzeugungen, von denen sie sich nicht so schnell entfernt. Auf jeden Fall ist es mit ihr schwieriger gewesen. Und auch so diese öffentlichen Auftritte, jetzt beispielsweise wieder zu sagen, wir hatten schon längst eine Migrationswende, da schrillen natürlich alle Alarmglocken bei der Union. Also das ist schon auch wichtig, dass man so eine gemeinsame Botschaft nach außen hat. Und da ist jemand wie Esken immer jemand, der eher querschießt. Und die SPD müsste, glaube ich, dass diese neue, kleine, große Koalition funktioniert, sich ein bisschen mehr wieder in die Mitte bewegen oder konservativer werden.
Vielleicht noch ganz kurz. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie sie ins Amt gekommen ist. Das war ein hochgradig kurioses Wahlverfahren und von Zufälligkeiten geprägt, die Hinterbänkler in Führungspositionen auf einmal gespült haben. Und die SPD ist auch gut beraten und ich glaube, sie weiß es auch, dass sie eine Führungsfigur oder ein Duo braucht, das überzeugender in die Öffentlichkeit hineinwirken kann. Und da stehen ja auch Frauen parat. Ja. Also von daher denke ich mal, die Vermittlung des Koalitionsvertrages in die Basis hinein wird nicht von Frau Esken letztlich abhängen. Da würde ja Bärbel
Bas vielleicht auch für diese Strategie viel besser passen.
Eine Anmerkung vielleicht noch dazu, was schon geflissentlich, aber auch übersehen wird, also jetzt abgesehen davon, dass die SPD-Basis ja damals sozusagen dieses Duo da mit Norbert Wolter-Borjans auch gewählt hat, ist, dass es nicht die erste, bei Weitem nicht die erste Wahl war, die nicht sehr gut für die SPD lief, bei der Lars Klingbeil Verantwortung getragen hat. Ne? Also das ist, ich finde das schon kurios, dass so über so etwas dann doch immer recht schnell, wenngleich natürlich, was Sie sagen, dass
die Frage ist, was wäre die Alternative zu Klingbeil in der SPD? Wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig. Es gibt ja immer wieder auch die Frage, wie sehr soll eine vielfältige Gesellschaft abgebildet sein in einem Bundestag und dann natürlich auch in der Bundesregierung, also was Frauen angeht, was Herkunft aus Ostdeutschland, was 30% der Menschen, die in Deutschland leben, haben migrantische Wurzeln. Welche Rolle spielt das im Moment auch bei dieser Frage, wie ich jetzt Personal finde? Ich muss Rücksicht nehmen auf bestimmte Komponenten. Man hat ja immer befürchtet, es seien vor allem graumelierte Männer, die jetzt wieder im Bundestag vor allen Dingen oder in der Bundesregierung vor allen Dingen am Kabinettstisch sitzen. Wie geht man mit dieser Ambivalenz um?
Also es ist manchmal sehr schwierig, die Proporzkriterien auszubalancieren und gleichzeitig qualifizierte Personen ins Amt zu bringen. Und da sind die Parteien gut beraten, ihre eigene Nachwuchsarbeit in Zukunft weiter zu professionalisieren. Das haben sie nicht immer getan. Aber man sieht eben auch jetzt an der Diskussion in der CDU, wo man ja gedacht hat, also das sind dann wirklich die Herren, die in die erste Riege einrücken, dass es doch genügend qualifizierte Frauen gibt. Wir müssen auch noch Ostdeutschland mit berücksichtigen. Da bin ich gespannt, wie das ausbalanciert wird, ohne die Kompetenzkriterien, Qualifikationskriterien deswegen zu reißen. Also das geht schon, denke ich. Wobei in dem Kabinett es doch ganz gut wäre, wenn man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen neuen Gesichtern, aber eben auch erfahrenen Verfahrensleuten.
Da muss aber Friedrich Merz ja eigentlich einen besonders weiten Weg zurücklegen, um genau von diesem Stereotyp, das man vor allem über die Union hat, und ihre Personalpolitik ein Stück weit wegzukommen.
Ja, von dem Stereotyp, aber auch als eigene Person. Er ist der erste Bundeskanzler, der keinerlei Exekutiverfahrung hat, weder auf Landesebene noch ein Bürgermeisteramt. Also auch hier ist das im Grunde genommen diese Ausgewogenheit zwischen erfahrenen Personen und solchen, die neu einrücken. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert, zumal an der Spitze nämlich der Kanzler eben diese Erfahrungen nicht hat. Und wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, dass ihm auch in der Verhandlungsführung etliche Fauxpas unterlaufen sind.
Es ist trotzdem, finde ich, eines ganz wichtig. Wenn man sich so die ganze Riege anguckt, stellt man wieder klassischerweise fest, es sind die Bundesländer weitgehend durchdekliniert vertreten. Von Herrn Wadefuhl aus Kiel. Gehen wir mal davon aus, dass die Liste irgendwie stimmt. Aber man hat es jetzt jedenfalls im Kopf. Und da wird man feststellen, dass gerade bei der Union ganz genau die verschiedenen Bundesländer abgebildet sind. Wenn wir uns aber dieses Land angucken, in seiner migrantischen Breite, in der Tatsache, dass wir Menschen mit einem ungeheuren migrantischen Hintergrund mittlerweile haben, ist es schon dramatisch, finde ich, und auch ein Bild, dem Bild des Landes nicht gerecht werdend, wenn man sieht, wie stark doch mit dem Unwort Biodeutsch diese Regierung offener sind. Das halte ich für ein Problem, weil ich glaube, wir kriegen Integrationsprobleme, die es erfordern, dass viel mehr migrantische Personen sichtbar werden. Das ist ein riesiger Mangel. Es wird ja vielleicht, Herr Ciociallo hier, unser Kultursenator aus Berlin, wird ja vielleicht jetzt der Mann der Kultur sein. Ich will ihn gar nicht inhaltlich einschätzen. Er hat hier einen harten Job, weil er die Kultur hier abgebaut hat. So. Aber ich will damit sagen, vom Gesicht her ist er zumindest als Farbiger, ist ja eine Gesicht, das sofort auffällt. Aber ich glaube tatsächlich, die Nichtbeteiligung von migrantischen Personen ist ein echtes Problem. Ich würde mir viel mehr wünschen, man merkt das auch, wenn man sieht, wie stark auf den unteren Ebenen zum Teil, auch in Schulen etc., junge Frauen migrantischer türkischem Hintergrund, manchmal sogar mit Kopftuch beispielsweise, wie wichtige Rollen sie spielen, dann ist es ein Problem, meinem Eindruck nach, wenn man immer noch ein Kabinett sieht, was eigentlich klassischerweise deutsch ist, wie man es eigentlich eher aus den 70er, 80er Jahren kennt und eigentlich nicht das Bild widerspiegelt, wie die Gesellschaft beschaffen ist.
Ich glaube übrigens, auf zwei Ebenen hat das eine problematische Auswirkung. Erstens, weil man natürlich, wenn man diese Gesichter prominenter irgendwie jetzt in der Regierung vertreten hätte, auch dadurch diese Sichtbarkeit hat, genau. Also für Menschen mit Migrationshintergrund, die aber einen sehr erfolgreichen Weg eben gegangen sind. Mhm. Auf der anderen Seite, finde ich, können die ja beispielsweise auch Probleme noch mal viel authentischer und mit einer ganz anderen Glaubwürdigkeit ansprechen. Also Probleme, die es vielleicht gibt in diesen Milieus oder mit Integration.
Ich will jetzt kein Wasser in den Wein gießen, aber ich glaube gerade das Beispiel Ciociallo, also Hautfarbe hin oder her, ich weiß auch, kenne auch gar nicht genau seine Biografiegeschichte, aber wenn man sich in Berlin jetzt umhört, dann ist, glaube ich, jetzt seine kulturpolitische Bilanz nicht unbedingt diejenige, die ihn jetzt inhaltlich sozusagen empfiehlt. Ich glaube, eine für Menschen mit Migrationsgeschichte vorteilhafte Politik kann man nicht nur machen,
wenn man sozusagen mit seiner Migrationsgeschichte nichts zu tun in Berlin, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um die Haushaltsmittel und die finanziellen Fragen. Frau Mössbauer, Sie können sich garantiert nicht daran erinnern, aber ich. Es gab mal eine Zeit, da war nach dem Bundeskanzler der wichtigste Job der des Außenministers. Das war auch in der Vizekanzler, das war die wichtigste Person des kleineren Koalitionspartners. Das hatte viel mit Status zu tun und mit hohem Ansehen. Der Letzte, der sich in diesem Amt versucht hat, war Guido Westerwelle, wenn ich mich richtig erinnere. Heute ist das offensichtlich etwas anders. Wenn man mal sieht, was jetzt im Kanzleramt alles konzentriert wird in der Europapolitik, in nationaler Sicherheitsrat, globale Politik, die ganzen Sicherheitsfragen. Welche Rolle spielt eigentlich ein Außenminister, egal wer es jetzt wird, er kommt ja aus der CDU, heute noch in einer Bundesregierung?
Also gerade in Zeiten wie diesen, in denen ein Kanzler Merz vermutlich das zur Chefsache machen wird und zur das dann wirklich wahrscheinlich von Tag 1 an, ist, glaube ich, der Außenminister in seiner Wirkung schon etwas eingeschränkt. Vor allem, weil er jetzt auch noch von der selben Parteifarbe sein wird. Möglicherweise war das auch so ein bisschen Gedankengang dahinter, dass Klingbeil gesagt hat, dann doch lieber Finanzen, weil es wurde ja auch lange spekuliert, dass er sich vorbereitet auf dem Außenressort. Er war sehr viel unterwegs, jetzt auch in den vergangenen Monaten oder in der letzten Legislatur viel gereist. Also man hatte so das Gefühl, er arbeitet eigentlich auf eine Position hin, hat sich nun doch offenbar unentschieden, weil das Finanzressort jetzt an die SPD geht. Ganz offenbar hat man da in der SPD nicht mehr die Chance gesehen, sich über dieses Außenressort irgendwie zu profilieren. Also von daher würde ich sagen, das wird jetzt ein ganz netter Job, wo man ein bisschen um die Welt reisen kann, aber die wirklichen Deals, die wird der Kanzler machen.
Man muss ja auch eins vielleicht dazu sagen, das Spektakuläre dieser Besetzung ist doch Folgendes. Zum Ersten wird seit meines Wissens 60 Jahren das erste Mal wieder ein CDU-Mann Außenminister. Und die Kombination, dass es ein Mann der CDU bei einem gleichzeitig auch CDU-Kanzler ist, ist auch etwas Spektakuläres, weil letztlich, und man sieht ja auch hier ein gewisses Machtzentrum. Es ist sowohl Herr Wadephul, der es ja wohl wird, weil er ein treuer Merz-Adept ist. Genauso übrigens wie Thorsten Frey. Merz schafft sich gewissermaßen ein gewisses internes Machtzentrum. Könnte fast von einem Boys-Camp, ja, im Vergleich mit dem Girls-Camp von Merkel sprechen. Ganz treue Adepten. Lindemann dann noch als der große Treiber, der neue Ludwig Erhard, der Mann der Wirtschaft. Ja, von Statur genauso entsprechend. Natürlich das Gegenteil, aber so. Ich will damit sagen, dieses Phänomen, dass ein Wadephul gewissermaßen den Außenmacher macht, Merz kann ja nicht immer unterwegs sein. Er ist quasi gewissermaßen der Bereiter, der Vorbereiter der Strategie, die ein Merz dann optisch ausfüllen kann, ist etwas, was natürlich ihm auch einen gewissen Handlungsspielraum und Freiheiten gibt. Er kann sich sicherlich auf einen Wadephul voll verlassen und der wird ihm auch nicht das Licht abgraben. Deswegen wäre ein Norbert Röttgen beispielsweise mit viel zu großen Ambitionen nie für Merz in Betracht gekommen. So, also damit, glaube ich, ist aber eine Strategie angelegt, die für Merz sehr zuträglich ist. Genauso wie er weiß, dass er mit Thorsten Frey einen ganz redlichen Arbeiter im Weinberg des Herrn hat, der sein Kanzleramtschef sein wird. Er weiß also genau, dass er sich auf diese Leute absolut verlassen kann. Und das ist, glaube ich, in dieser Lage nicht unwichtig für einen Mann, der da auch eine gewisse...
Und für die SPD ist das Verteidigungsressort angesichts des Sondervermögens einfach interessanter.
Ja. Also von daher. Auch der Sonderstellung des Amtsinhabers, genau. Der ja möglicherweise noch mit dafür gesorgt hat, dass die SPD als politischer Faktor wahrnehmbar war im Wahlkampf.
Und wollte auch nicht immer reisen, das darf man auch nicht vergessen. Die Machtposition, die Klingbeil in der eigenen Partei braucht, ist nicht einer, die er als Außenpolitiker, quasi als Außenminister ständig stärker machen kann. Das ist schon Frau Baerbock nicht gelungen.
Und eine strategische Überlegung vielleicht bei der SPD noch, wenn man einen Verteidigungsminister Boris Pistorius hat, dann hat man natürlich es etwas einfacher, den pazifistischen Flügel in der SPD irgendwie mitzunehmen, als wenn man da jetzt jemand von der CSU zum Beispiel auf das Ressort gesetzt hätte. Also das war, glaube ich, auch nochmal eine Überlegung zu sagen, wir lassen das weiterhin bei der SPD, auch weil es nicht besonders klug wäre, jetzt den beliebtesten Politiker
abzuziehen. Für Merz ist das, glaube ich, ja eine Idealbesetzung fast, ja. Genau aus dem Grund, den Sie jetzt auch genannt haben. Mhm. Es gibt ja eine ganze Reihe von Bereichen im Koalitionsvertrag, wo man nicht so genau weiß, wo das alles hinführen wird. Sie hatten es ja vorhin auch freundlicherweise schon skizziert. Ein Bereich ja ganz besonders wichtig, alle Menschen davon betroffen, das Thema Sozialpolitik, Sozialversicherung, Finanzierbarkeit des Sozialstaats. Das ist eine Reformbaustelle, auf der es seit langer, langer Zeit nicht vorwärts geht. Die Rente haben wir schon angesprochen. Fast verheerender noch ist die finanzielle Situation in der Kranken- und in der Pflegeversicherung. Das ist ein ganz dickes Brett, das da gebohrt werden muss. Aber der Koalitionsvertrag, wenn ich ihn da richtig verstanden habe, gibt da wenig Anhaltspunkte, dass dieses Brett durchbohrt wird.
Der vertagt das Thema. Auf den ersten Tag nach Regierungsantritt, dann werden sofort die Kommissionen berufen, die Zukunftsfragen sozusagen ganz schnell lösen werden. Das kann, glaube ich, wirklich ein Thema werden, das in den kommenden Jahren, wo die drei sich verhaken. Aber naja, Rentenniveau erstmal bis 2031 sozusagen gesichert. Ich meine, da gehen ja wirklich was die Sozialversicherung und die Finanzierung und so weiter angeht, die Vorstellungen doch auch wirklich noch auseinander. Also die SPD hat zwar jetzt keine Bürgerversicherung mehr hochgehoben aufs Schild und dafür geworben, aber eigentlich ist ja die Idee, dass sozusagen der Sozialstaat gerechter finanziert wird, in denen zum Beispiel die Schultern, die mehr tragen können, auch wirklich mehr tragen. Könnte ja an sowas wie die Hochsetzung der Beitragsbemessungsgrenze oder sowas denken. Das ist natürlich Gift für die CDU und CSU. Und ich glaube, dass da lagert ein Konfliktfeld und auch die Gefahr, dieses Thema einfach weiter zu vertagen.
Die parlamentarischen Mehrheiten sind ja auch meilenweit weg von einer solchen Veränderung. Und die SPD ist jetzt auch in einer Koalitionsdisziplin eingebunden.
Ja. Ich glaube, es wird ja sozusagen als immer auch so ein bisschen geunkt, wenn man dann wirklich für irgendetwas, wie zum Beispiel solche weitgehenden Reformen oder vielleicht auch dann doch eine Wehrpflicht oder anderes, Schuldenbremsenreform, die Linke braucht, dann wird das... glaube, das kommt der Union gar nicht so ungünstig zu Pass, weil man natürlich all solche weitgehenden Reformvorstöße dann abbügeln kann, indem man sagt, ja, guck mal hier, die Linken, was die jetzt fordern und so weiter, um sich zu profilieren in Abgrenzung zu denen.
Aber eben ein Beispiel dafür, dass ein Koalitionsvertrag immer unvollständig ist und dass man bestimmte Themen gar nicht in der Kürze der Zeit abarbeiten kann. Also es wird immer verlangt, das soll ganz kohärent sein, das soll in sich stimmig sein, da liegen keine Konzepte vor. Wir sollen die in 40 Tagen nach der Wahl vorliegen. Also, und die Pflege ist etwas, wir haben das gesehen an den Bürgerrunden vor den Wahlen, das ist das, was den Menschen wirklich unter den Nägeln brennt. Also wenn die Parteien das nicht schaffen, dann haben sie bald ein Problem.
Deswegen würde ich da auch einmal einwenden. Also natürlich schafft man das nicht in der kurzen Zeit, vor allem wenn man sagt, man hat ein sportliches Programm und will schnell irgendwie zum Schluss kommen, dann Konzept irgendwie auszuarbeiten. Aber ich frage mich, warum man das nicht schon in der Schublade hat, weil das ist ja, das sind ja alles Themen, über die wir jetzt auch schon seit Jahren reden und jetzt erst die Beitragserhöhungen in den letzten Monaten. Also da hätte man doch schon längst auch die Union aus der Opposition heraus sich mal Gedanken machen können, was sie einbringt in so Verhandlungen. Und da muss ich wirklich sagen, das finde ich auch wirklich die größte Schwachstelle in diesem Koalitionsvertrag, dass es keine strukturellen Reformen geben wird und dass bei diesen Themen Rente, Pflege, Krankenkassen, das einfach nur ausgelagert wird. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Jetzt wird es Arbeitsgruppen geben und Kommissionen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die dann irgendwann Ergebnisse vorlegen. Dann ist aber die Legislatur schon wieder halb rum. Also bis man da zu Potte kommt, letztendlich wird da wahrscheinlich nicht viel passieren und die Beiträge werden uns um die Ohren fliegen.
Könnte man also als Feigheit vor dem eigenen Volk auch noch bezeichnen. Sie haben gerade noch ein Stichwort geliefert, Stichwort verfassungsändernde Mehrheiten, Sperrminorität. Das ist ja jetzt ohne AfD und Linke geht da nichts mehr. Inwieweit engt das jetzt eigentlich die schwarz-rote Koalition ein? Denn es könnte ja sein, dass man tatsächlich auf eine der beiden Parteien angewiesen ist.
Ja, also man wird auf die Linke zugehen müssen. Das wird auch die CDU, die Union machen müssen bei einigen Vorhaben. Ich denke etwa an das, was in puncto Handlungsfähigkeit des Staates diskutiert wird. Die Kommission hat Vorschläge vorgelegt. Und um zum Beispiel bei der föderalen Kompetenzverteilung oder eben auch bei einzelnen Nachjustierungen Mehrheiten zu schaffen, die für Grundgesetzänderungen notwendig sind, braucht man dann nicht nur die Linke im Bundestag, sondern man braucht im Bundesrat eben auch die entsprechenden Zweidrittelmehrheiten. Das heißt, wir haben hier fast eine Allparteienkoalition. Ja, also wir müssen an diese Punkte ran. Das ist sozusagen die DNA der Handlungsfähigkeit. Und da wird es noch Diskussionen geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Das ist das größte Plus der AfD, die ständig sagen wird, wir seid doch nur eine Anti-AfD- und AfD-Verhinderungskoalition. Und das ist das Drama. Die AfD, die doppelt so stark ist, wir dürfen das ja nie vergessen. Allein der Eindruck, den wir jetzt schon in den letzten Wochen hatten, der wird sich manifestieren. Da sitzt eine Partei, die ganze Zeit sagt so, ihr versucht händeringend nur Koalition gegen uns zu machen. Und das wird den Druck und die Anforderungen auch in den Ländern, das kommt auf uns ja zu. Es wird nicht im Bund zuerst diese Überlegung geben, aber in den Ländern geht das ja bereits los. Mit Blick auf Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, dass irgendwann der Ruf so laut wird, dann lasst sie endlich ran. Ihr könnt sie nicht immer nur auf Dauer verhindern. Das wird der ganze Druck sein, der über diesen 4 Jahren steht. Und da ist es ganz richtig. Ich bin auch gespannt. Ich meine, es ist eine fatale Lage für die Union, aber diese absurde Hufeisentheorie zu sagen, dauerhaft, wir halten es nie mit der Linken. Wir werden nie mit der Linken irgendwelche Überlegungen anstellen, Gesetze, weil wir es gleichermaßen nicht mit der AfD machen, ist natürlich vor dem Hintergrund, dass das bei der AfD, wir werden es möglicherweise ja in Belgien schon auch für die Gesamtpartei erleben. Ich weiß nicht, was in den Schubladen des Verfassungsschutzes ruht, ob die Gesamteinschätzung als erwiesen rechtsradikal noch rauskommt, was ganz andere Fragen dann aufwirft in Sachen Verbot und so weiter. Aber diesen Unterschied nicht zu machen, sich darauf zu berufen, zu sagen, die Ramelow-Partei, die ordentlich in Thüringen regiert hat, ist genau dasselbe wie die AfD. Wir können mit beiden keine Gesetze machen. Das bindet der Union natürlich.
Aber das können wir jeden Fall auch tun, sondern man reißt beide Brandmauern ein, nach links wie nach rechts.
Naja, das ist die Forderung natürlich vieler dann im Osten. Genau das ist das. Davor hat man ein Stück weit Angst, dass die Forderung ist dann da. Die Forderung kommt aus Seiten der CDU Ost, die dann sagt, so, wenn ihr schon mit der Linken regieren, beziehungsweise überhaupt nur Gesetze verabschieden, ja, dann doch auch mit der AfD. Davor hat man natürlich Angst. Aber das müsste eigentlich aber auch die Erklärung eines starken Kanzler sein, der den Leuten deutlich macht, es besteht ein großer Unterschied, ob du es wirklich mit einer Partei wie der AfD zu tun hast, die erwiesen mit Antidemokraten von Orban bis, man muss es ja deutlich sagen, Herrn Musk und Herr Trump Politik machen will, oder ob du es mit einer Partei wie der Linkspartei zu tun hast, die in Thüringen ein Land über 10 Jahre jetzt ordentlich regiert hat. Das ist ein fundamentaler Unterschied und davor scheut die Union gewaltig zurück.
Die nächsten 4 Jahre werden uns noch genügend Zeit geben, auch in der Phoenix-Runde dieses Thema weiter zu verfolgen. Ich bedanke mich bei Carina Mössbauer, bei Sabine Kropp, bei Albrecht von Lucke bei Sebastian Puschner. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ein Hinweis noch auf Sonntag 13 Uhr, ein Gesprächsformat im Forum Demokratie. Da geht es um das System der G20-Staaten. Bleiben Sie bei uns.